Guten Tag zur Vorlesung Nummer 18. Vorher noch kurz was in der Anmeldung. Und zwar, wir führen wieder eine Evaluation durch der Vorlesung, der Übung und der Tutoren. Und diese Evaluation ist ab jetzt, also ab kurz vor dieser Veranstaltung online, unter StudIP bei der Veranstaltung Informatik B. Ich bitte da nach Möglichkeit, alle daran teilzunehmen. Bewertet uns, gebt uns eure Meinung, dass wir eben so ein bisschen wissen, wie es jetzt war. Das Ganze ist natürlich anonym. Das zweite wäre Klausuranmeldung. Ab heute läuft die Anmeldung zur Klausur. Am 16.07. ist ja die Klausur. Diese Klausuranmeldung geht bis einschließlich, glaube ich, 1.07.2007. Bis dahin muss man sich angemeldet haben bei Opium, so wie letztes Jahr halt eben bei Algorithmen das auch das ganze Prozedere gewesen ist. Diese Anmeldezeiten sind verbindlich, das heißt, wer sich nicht anmeldet, wird auch nicht die Klausur mitschreiben. Es gab noch den Hinweis, dass zu unserem Klausurtermin andere Klausuren sind, zeitgleich, also genau zeitgleich, sodass dann natürlich man sich nicht teilen kann. In dem Falle sollte man einen formlosen schriftlichen Hinweis dem Prüfungsamt hinterlassen, dass man zeitgleich eine andere Klausur hatte. Oder? Man muss einen Antrag stellen. Sagt, okay. Man sich entschieden hat. Okay, also holt euch dann von den Dozenten, wenn die Klausuren wirklich zeitgleich sind, ein Schriftstück, wo er das bestätigt, dass dann und dann die Klausur ist, und dann gibt ihr dem Prüfungsamt Bescheid. Gut, heute geht es um das Thema GUI, genauso wie morgen, genauso wie nächste Woche. Das heißt, wir werden uns jetzt so gegen Ende der Veranstaltung noch einmal mit den Oberflächen beschäftigen. GUI steht für Graphical User Interface. Das heißt, nicht mehr irgendwie großartig tippen, sondern endlich mal klicken und die Maus durch die Gegend schubsen. Der Termin heute, ich bemühe mich, das etwas kürzer zu machen. Ich habe nachher noch einen dringenden Termin, dass ich dann relativ zeitig hier weg muss. Wir hatten einiges in der Vergangenheit gehabt. Die objektorientierte Programmierung haben wir, glaube ich, ja eben so ein bisschen mal sind wir so ein bisschen angegangen. Wir haben uns Streams angeguckt, irgendwelche Dateien schreiben und lesen. Wir können jetzt Objekte verwalten in den Collections. Wir können nebenläufig programmieren, das heißt, wir haben Threads. Das heißt, wir können irgendwie verschiedene Aktionen mehr oder weniger parallel ausführen. Wir können mit Reflection Methoden aufrufen, die zur Programmierzeit uns noch gar nicht bekannt waren, auch Klassen nutzen, die dort noch gar nicht existiert haben, und wir haben uns so ein bisschen mit der Netzwerkprogrammierung beschäftigt. Speziell Threads, das ist ein wichtiger Punkt für die GUI-Programmierung, das werden wir dann noch sehen, das ist da sehr hilfreich. Kommen wir zum ABT, Abstract Window Toolkit heißt das. Das ist ein Application Programming Interface, also ein API zur Erzeugung und Darstellung von plattformunabhängigen, nach Möglichkeit plattformunabhängigen User Interfaces, Graphical User Interfaces. Und in Java ist das eigentlich so das Ding, was als erstes auf dem Markt war. Ab Java 1.0 gab es irgendwie auch schon das AWT, hat also eine lange Geschichte. In der Zwischenzeit gibt es schon wieder ganz neue Konzepte, die werden wir uns dann nächste Woche noch so ein bisschen anschauen. Dieses AWT ist so ein genanntes Heavyweight Framework. Was heißt das? Also dieses AWT holt sich die ganzen GUI-Komponenten, also so ein Button und so ein Fenster und diese ganzen Geschichten, die man so braucht für eine grafische Oberfläche, generell vom Betriebssystem ab. Das heißt, dass irgendwie so, wenn wir in Java das programmieren, letztendlich durch die Virtual Machine hindurch zum eigentlichen Betriebssystem, das heißt zu dieser Oberfläche, sei es Windows, sei es jetzt KDE unter Linux oder Window Maker oder macOS oder sonst was, da müssen jetzt irgendwie so Buttons hergeholt werden, da müssen wir uns Fenster beschaffen und da müssen wir irgendwie so eine ganze Menge anstoßen. Das heißt, dass wir immer so irgendwie in die Tiefe reingraben und immer gucken, dass wir jetzt vom Betriebssystem was bekommen. Und diese nativen Komponenten, die werden auch Peer genannt. Das ist so ein Partner. Das ist so ein Partner für die Komponenten auf der Java-Seite. Die agieren dann zusammen. Und die heißen Heavyweight, weil natürlich jetzt, wenn wir da Betriebssystemressourcen verbraten, die können unter Umständen sehr umfangreich sein. Das heißt, wir haben jetzt nicht einfach nur so ein kleines Programmchen da am Laufen, sondern da hängt eine ganze Menge dahinter bei den grafischen Oberflächen und deshalb schwergewichtig heißt das Ganze. So, die Klassen, die uns so interessieren werden beim ABT, beim Abstract Window Toolkit, liegen alle in einem Package und zwar java.abt. Dort sind die meisten jetzt so eigentlich zu finden, die wir dafür benötigen. Und unter anderem haben wir da verschiedene Fenstertypen. Es gibt also sehr viele verschiedene Arten von Fenstern, werden wir auch gleich noch sehen. Dann gibt es sowas wie Steuerelemente. Steuerelemente sind irgendwelche Buttons, das sind irgendwelche Slider, Checkboxen, Radio-Buttons und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was man an Elementen irgendwie auf einer Oberfläche dann zu sehen hat später. Dann gibt es Klassen für das Layout. Damit werden wir uns heute mehr beschäftigen. Das heißt, ich muss natürlich auch irgendwie versuchen, die Buttons, Eingabefelder und dergleichen irgendwie vernünftig anzuordnen. Das heißt, ich möchte jetzt vielleicht den Button oben links haben und die Eingabefläche dann irgendwie möglichst groß und so weiter. Und wie man das löst, das, wie gesagt, fällt in den Bereich Layout. Dann hat so eine Oberfläche häufig auch noch irgendwelche Menüs. Das heißt, wir haben Klassen zur Menüsteuerung, irgendwie so ein, was weiß ich, hier mal was öffnen oder dann irgendwie einen Font ändern. Und das kann man ja oben über die Menüs halt eben regeln oder über Tastaturkürzel teilweise auch. Auch dafür haben wir Klassen zur Verfügung. Dann haben wir noch eine wichtige Sache, das ist der Grafikkontext. Man kommt manchmal auf die Idee, man will selber zeichnen. Das heißt, man möchte selber zum Beispiel für das 17 und 4 Spiel irgendwie so ein Herz Ass irgendwie malen oder dergleichen und möchte es auf seinem in seinem Programm darstellen. Und dafür gibt es diesen Grafikkontext. Der Grafikkontext, damit kann man malen, muss nicht gleich vor Knie vor mir gehen, damit kann man dann irgendwie zeichnen, damit kann man Farben verändern, damit kann man auch theoretisch, wenn man will, mit viel, viel Mühe und viel Aufwand eigene Buttons sozusagen erstellen. Gucken wir uns zunächst die Komponenten an, die es so gibt. Und zwar sind alle darstellbaren Klassen, das heißt alle Klassen, die so irgendwie was mit der Oberfläche zu tun haben, von Basisklassen abgeleitet. Und diese Basisklassen haben eigentlich schon die gesamte Grundfunktionalität. Das heißt, wir haben hier wirklich so Oberklassen, die sehr mächtig sind. Und dann haben wir davon abstammend weitere Klassen, die dann noch so ein bisschen Funktionalität hinzupacken. Aber sehr viel Grundfunktionalität steckt bereits in den Oberklassen drin. Und die Basisklasse vom ABT ist zum Beispiel die Klasse Component. Das ist so die Basisklasse, die wir hier brauchen. Component selber stammt von Object ab. Jedes GUI-Element, also alles, was wir irgendwie haben, das heißt Buttons, Fenster und so weiter, die stammen alle letztendlich irgendwie mal von Component ab. Component hat also, wie gesagt, diese grobe Grundfunktionalität. Ausnahme gibt es eine, das sind diese Menu-Component. Das heißt, alles, was wir mit dem Menü machen wollen, die stammen, wie gesagt, von dieser Klasse ab. Und Menu-Component wiederum stammt direkt von Object ab. Eine Unterklasse von Component ist der Container. Container ist sehr wichtig für den ganzen Layout-Bereich. Und das ist jetzt, wie gesagt, die Basisklasse, die weitere Komponenten beinhalten kann. Das heißt, ein Container, da kann ich was anderes reinstopfen. Ich kann in einen Container zum Beispiel Steuerelemente hineinstecken. Ich kann natürlich in einen Container auch wiederum andere Container reinstecken. Da kann ich beliebige Sachen mehr oder weniger reinpacken. Das werden wir dann auch noch so ein bisschen sehen. Und wenn ich jetzt einen Container habe und da irgendwas hinzufüge, das mache ich immer mit der Methode add, entsteht so eine Hierarchie. Das heißt, wir haben im Allgemeinen, wenn wir uns so eine Anwendung anschauen, ganz oben ein Fenster, so ein Window, so mit Rahmen und mit Schließen-Button und mit Vergrößern und Verkleinern und so weiter. Und da stopfe ich dann weitere Fenster, also weitere Container meinetwegen hinein, was nach oben soll, was nach unten soll. Da kommen wieder Steuerelemente rein. Und dadurch haben wir so einen ganzen Baum. Ausgehend von dem obersten Fenster haben wir so einen Baum, der sich immer weiter aufdröselt. Das ist also so eine ganze Komponentenhierarchie, die dann entsteht. Jede Komponente, das ist wichtig, kennt immer ihren Parent, das heißt ihren Elternteil. Das heißt, sie sind miteinander verwoben. Das heißt, jemand weiß, wer steckt bei mir denn so drin und irgendjemand weiß auch, wer ist denn jetzt gerade die Ebene über mir. Dann unterhalb von Container und Component haben wir konkrete Gestaltungselemente. Damit können wir dann jetzt wirklich also diese Benutzeroberfläche aufbauen. Zum Beispiel gibt es dann das Window, das Frame, einen Dialog, einen File-Dialog, gucken wir uns auch noch an. Oder wir haben so einen Button, einen Knopf oder einen Slider, so einen Schieberegler, den ich hin und her schieben kann. Und diese Fensterklassen, also Window Frame Dialog, File Dialog, sind letztendlich nichts anderes als Container, die weitere Component-Objekte, also eben Container und Steuerelemente, wiederum enthalten können. Ein winziger, winziger Auszug aus der Vererbungshierarchie. Wir haben ganz oben also diese Klasse Component, so diese Basisklasse für alles. Dann haben wir hier so einen Container und dann gibt es zum Beispiel ein Panel. Ein Panel ist jetzt einfach nur so ein Rechteck, so ein Bereich, wo wir es reinstopfen können. Dann haben wir hier ein Applet. Applets sind Java-Programme, die auf Webseiten laufen. Die stammen hier von dem Panel ab. Wir haben ein Window, also irgendwie schon sowas wie ein Fenster, aber das ist nicht so ein tolles Fenster, das ist noch sehr rudimentär. Ein Frame, das ist schon so ein richtiges Fenster. Und die beiden Dialog und File-Dialog gucken wir uns nachher auch noch gleich machen. Ja, wenn wir jetzt so diese Container anschauen, gibt es da so einige Klassen. Eben genau den Panel, dieses Panel, diese Klasse Panel. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Darstellungsfläche, eine rechteckige Fläche, wo man weitere Container reinstopfen kann, wo ich Steuerkomponenten reinpacken kann. Ich habe eine Scrollpane, da kann ich auch weitere Elemente reinstopfen. Und wenn das Ganze zu groß wird, der Inhalt, dann kommen da so Rollbalken an den Seiten, dann kann man runterscrollen oder zur Seite scrollen. Dann haben wir einen Dialog, das kennen wir alle unter Windows. Wollen Sie es wirklich löschen? Ja, nein. Das heißt, wir haben immer solche Okay-Cancel-Anfragen, Ja-Nein-Anfragen, also immer eigentlich irgendwas, wo man sich für zwei Sachen entscheiden muss. Manchmal gibt es auch eine dritte Möglichkeit, das ist irgendwie Abbrechen, dass man sich da gar nicht mehr entscheiden will. Und so ein Dialog kann modal sein. Modal heißt, dieser Dialog ist einzig allein jetzt gerade aktiv, alle anderen haben keine Rechte. Das bedeutet, wenn wir jetzt mit irgendeinem Programm arbeiten, irgendwas, wir öffnen jetzt einen Dialog, der nicht modal ist, kann ich mit diesem Dialog, den kann ich hin und her schieben, kann eventuell was klicken, kann aber auch trotzdem noch mit der anderen, mit dem Rest der Anwendung weiterarbeiten. Wenn ich aber einen Dialog habe, der modal ist, dann muss ich mich erst ausschließlich um diesen Dialog kümmern, kann also nicht irgendwie jetzt rangehen und irgendwas bei der Anwendung ändern. Erst muss der Dialog beendet sein. Das heißt modal. Gucken wir uns auch gleich noch an. So ein File-Dialog kennen wir alle, irgendwie so ein Dateibrowser irgendwie, damit man Dateien öffnen kann oder auch Dateien speichern kann. Und dann gibt es so ein Frame. Wie gesagt, ein Frame ist so ein Fenster mit Rahmen, Titelleiste, Menü. Genauso wie wir das eigentlich so unter Windows oder auch unter KDE kennen. Das ist eigentlich so ein komplettes Fenster. Und dann gibt es das Window. Und Window ist sehr einfach, hat gar keinen Rahmen, hat gar keine Titelleiste, hat gar kein Menü. Ist auch einfach mehr oder weniger so eine Fläche, die so mehr oder weniger alleine für sich existieren kann. Das hier wären jetzt so ein paar Fenster. Hier, das hier zum Beispiel, ein ganz klassischer Datei-Öffnen-Dialog, so ein File-Dialog. Dann haben wir hier noch einen Dialog. Natürlich steht jetzt hier kein OK und kein Cancel-Button da drin. Das müsste man selber noch dazufügen, habe ich hier nicht gemacht, weil es auf die Fenster drauf ankommt. Das hier sind Frames, diese beiden, das hier oben und das hier unten. Und wir können uns das Ganze auch noch einmal im Programm direkt anschauen. So. Die Frage ist, wie ich das Ganze überhaupt jetzt mache. Ich möchte also irgendwie so Fenster und dergleichen haben. Da gibt es zum Beispiel die Klasse Frame, Klasse Window, Klasse Dialog, Klasse File Dialog. Als erstes möchte ich einmal so ein Hauptfenster, das Fenster für die Applikation haben, wo drin das theoretisch laufen soll. Und dann kann ich einfach sagen, mach mir mal ein neues Frame und gebe hier noch einfach dabei, was soll oben in der Titelleiste dann letztendlich drinstehen? Da soll dann letztendlich drinstehen das Hauptfenster. Ich erzeuge das Frame und gebe dann die Referenz, die da zurückgeliefert wird, speichere ich hier ab. Und dann kann ich dann noch so ein bisschen was mitmachen. Das heißt, letztendlich kann ich jetzt hier noch Set Location sagen, wo soll das Ganze positioniert sein auf meinem Bildschirm. 0,0, linke obere Ecke. Dann ist die Größe, die ich setzen kann. In diesem Falle ist es jetzt 100 breit und 300 hoch. Und dann habe ich theoretisch so ein Fenster erzeugt. Da bin ich schon damit durch. Das war nicht alles. Das heißt, wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann läuft das Programm und wir sehen nichts. irgendwie haben wir theoretisch eigentlich alles richtig gemacht. Das heißt, wir haben das Fenster angelegt, wir haben ein Frame, wir haben die Location, wir haben die Set Size. Also irgendwo da sollte jetzt ein Fenster auftauchen, ist aber nicht vorhanden. Eine Sache fehlt, und zwar muss ich dann auch noch irgendwann mal sagen, Set Visible, mach dich mal sichtbar. Und dieses Set Visible, da steckt relativ viel Magie hinter. Das ist nicht nur einfach, dass er sich mal sichtbar machen soll, nicht nur eben, dass er sich zeigen soll, sondern werden auch Größen und dergleichen noch unter Umständen mitberechnet. So, wenn wir es jetzt starten, sieht die ganze Anwendung so aus. Und jetzt haben wir hier voll den Effekt. Ich möchte das ganz gerne hier zur Seite ziehen. Das kann ich aber leider nicht. Irgendwie komme ich da nicht dran. Er hier ist der Aktive, das ist ein File-Dialog. Wie der genau auf die Bühne kommt, werden wir uns gleich noch anschauen. Dieser File-Dialog, den muss ich erst irgendwie beenden, den muss ich erst glücklich machen. Entweder muss ich sagen, öffnen oder abbrechen. Beziehungsweise ich kann ihn, glaube ich, hier oben sogar schließen. Und jetzt kann ich mich hier um die anderen Fenster erst kümmern. Gucken wir uns aber noch weiter den Quellcode an. Zunächst haben wir jetzt hier einen Dialog, den ich... Ja? Pixel. Alles in Pixel. Zunächst mache ich also jetzt hier einen Dialog. Dieser Dialog ist nicht modal. Ich kommentiere das hier unten noch einmal aus. Das heißt, also dieses Hauptfenster haben wir erledigt. Jetzt habe ich hier einen Dialog, der ist nicht modal. Das sieht man daran, dass erstmal hier ein Titel angegeben wird für diesen Dialog und dann sage ich hier false. Das heißt, wenn dieser Dialog sichtbar wird, kann ich trotzdem andere Fenster dieser Anwendung verschieben. Ich kann mit anderen Fenstern arbeiten. Und das hier ist wichtig. Ich muss zu einem Dialog immer sagen, worauf beziehst du dich eigentlich? Welche Applikation ist das eigentlich, die wir sperren wollen? Welches Fenster? Welche Komponente? Und alle darunterliegenden Komponenten sind dann eben auch gesperrt für die Bearbeitung. Hier sage ich jetzt, das Hauptfenster sei das Schuldige. Das ist jetzt mein Anker sozusagen für den Dialog. Das heißt, alles, was unterm Hauptfenster drunter hängt, was damit verbunden ist, das heißt eigentlich jetzt alles, ist gesperrt, wenn das hier modal wäre. Ist es aber nicht, wie gesagt, hier ist false. Dann gebe ich hier auch wiederum eine Location an, gebe eine Größe an und sage auch hierzu, sei sichtbar. Das heißt also, das hier sind jetzt die beiden Fenster, die uns jetzt irgendwie hier interessieren. Diese beiden Dinger hier. Einmal den Dialog und einmal das Hauptfenster. Ich kann es ja auch übrigens schon größer machen, ne? Das ist gar kein Problem. Das macht jetzt alles das Betriebssystem für uns. Da haben wir eigentlich gar nichts so großartig mit zu tun. Interessant ist übrigens, dass ich hier oben zwar draufklicken kann, aber es schließt nicht. Es beendet sich nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufgehe, kann ich es maximieren. Ich kann es nochmal wieder herstellen. Ich kann es auch minimieren. Das funktioniert sehr wohl. Aber ich kann, wie gesagt, hier nicht so recht was schließen. Beim Dialog hier an dieser Stelle komme ich auch nicht so richtig viel weiter. Das hängt damit zusammen, dass ich zwar jetzt grafische Komponenten auf der Oberfläche hier habe, aber gar keine Logik implementiert habe. Die Logik hier von diesen beiden Knöpfen, minimieren und maximieren, die bringt das Betriebssystem mit. Das ist einfach frei Haus. Aber dieses hier, das hier, dieses Schließen, das sagt jetzt das Betriebssystem sozusagen, okay, mach mal selber lieber was. Das Problem ist, wenn ich eine Anwendung jetzt hier schließe, wenn ich jetzt auf die Idee komme, die Anwendung dicht zu machen, möchte ich ganz gerne in meinem Java-Programm nach Möglichkeit vorher noch was tun. Ich möchte vielleicht was abspeichern. Ich möchte vielleicht noch irgendwelche Dinger schließen, irgendwas anderes, was muss da noch gemacht werden. Deshalb darf das Betriebssystem es sich vorgeben, hier einfach zack, bumm, schließen, da ist es gut. Zur Sicherheit muss man das immer selber implementieren. Das sehen wir aber erst morgen, wie das geht. So, ich mache das hier nochmal zu. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Dialog, der nicht modal war. Ich mache den jetzt einfach mal modal. Das heißt, ich schreibe hier hinten true rein und führe das Ganze nochmal wieder aus. Jetzt habe ich hier diesen Dialog und hier vorne, wie gesagt, ist true. Jetzt versuche ich mal das Ding hier zu verschieben und da komme ich nicht dran. Das andere Fenster zuckt gerade auch schon so. Das heißt, mache mich erstmal irgendwie klar. Das heißt, ich muss mich erst hier drum kümmern. Kann ich jetzt gerade nicht, weil ich es nicht schließen kann. Ja? Ich kann auch gerade kein Okay und kein Close machen. Haben wir alles noch nicht implementiert. Also brechen wir einfach das Programm hier hart ab. So, da war es nicht. Hier mache ich es wieder auf False. So natürlich nicht. So natürlich auch nicht. So, gut. Das heißt, wir haben also jetzt diesen einen Dialog. Jetzt mache ich nochmal diesen File-Dialog. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich sage jetzt, öffne mir bitte einen File-Dialog. ist alles schon da. Das heißt, ich brauche mich gar nicht mehr großartig drum kümmern. Die Klassen gibt es schon. Ich sage jetzt einfach nur hier, an wen hänge ich mich dran? Ein File-Dialog ist grundsätzlich immer modal. Das heißt, er muss erst bearbeitet werden, bevor er mit dem Rest weitergearbeitet werden kann. Dann sage ich, was soll gesperrt werden? Alles, was unterhalb des Hauptfensters liegt. Und den Titel hier sage ich, Datei öffnen. Und dann sage ich, sei mal sichtbar. Das heißt, komm mal nach vorne, set visible to. Und das ist jetzt genau der Fall. Das heißt, hier kann ich gerade nicht dran. Ich muss mich erst hier rum kümmern. Und hier ist es ein bisschen besser. Hier ist es implementiert, dass ich es zumachen kann. Das wird mir mitgeliefert von der Klasse. Und ja, da kann ich die anderen Fenster wieder hin und her schieben. War da eine Frage? Ja? Genau, das heißt, wir kommentieren das hier einfach mal aus. Das heißt, wir sehen gleich den Dialog nicht, aber die Anwendung ist natürlich noch da. Ja? Das heißt, die Anwendung funktioniert, ich kann das auch verschieben und blockiert nichts. Erst wenn er nach vorne kommt, wenn ich sage Set Visible, dann auf einmal ist der Rest blockiert, dann ist der Modaldialog vorhanden auf der Fläche und dann muss der bearbeitet werden. Vorher sperrt er nichts. Erst bei Set Visible und dann ist vorbei. Ja? So, dann gibt es noch sowas wie ein normales Fenster, dieses Window. Und so ein Window muss auch eigentlich so grob immer wissen, wo es hingehört. Deshalb sagen wir auch hier, du gehörst jetzt zu der Hauptapplikation dazu, bekommt hier einen Ort, 0300, bekommt eine Größe und wir machen den einmal sichtbar. Dann mache ich zunächst einmal diesen hier weg und was jetzt auffällt, ich schiebe den hier mal zur Seite. Das hier, diese weiße Fläche hier, ist kein Fehler, ist kein grafisches, kein Grafikfehler oder so. Das ist ein Window. Also herrlich unspektakulär. Ja? Also hier ist kein Rand, hier sind keine Knöpfe dran oder dergleichen. Und das hier, wo ich jetzt hier hinklicke, das ist genau das Window, was wir hier erzeugt haben. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel hingehe, dann ist jetzt Eclipse im Vordergrund. Ich kann auch wiederum die andere Anwendung im Vordergrund holen. Dann ist das Window wieder da. Könnte man zum Beispiel benutzen, um solche Next Screens zu machen oder andere Dinge beim Programmstart zum Beispiel, dass so eine kleine Info ausgegeben wird und dergleichen. Das erstmal ganz grundlegend dazu, zu den Fenstern. Das heißt, verschiedene Möglichkeiten, Fenster zu machen. Das Ganze geht sehr einfach, nur einfach New, Klassenname, eventuell dann noch ein Parent angeben, wo das Ganze drangehängt wird, modal oder nicht modal bei einem Dialog und dann haben wir schon irgendwie erledigt. Set Visible nicht vergessen, damit wir es überhaupt auch irgendwie mal sehen. Ups, den wollen wir später neu starten. Machen wir jetzt mal, ich brauche den gleich. So. Also, wir haben jetzt irgendwelche Fenster uns zusammengebastelt und können die schon auf dem Bildschirm zaubern, auf recht einfache Art und Weise. Gucken wir uns Steuerelemente an. Wir haben sehr viele verschiedene Steuerelemente, zum Beispiel einen Button, einen Knopf. Das ist also nichts anderes als eine beschriftete Schaltfläche. Da kann eventuell auch irgendwie ein Icon oder ein Zeichen, also ein Bild drauf sein. Da vorne ist eine Frage, ja? Eine gute Frage. Wir können noch mal eben zurückgehen. So, das heißt, wir haben einmal den File-Dialog, der wird hier erzeugt und dann haben wir hier oben den, wo ist er? Da haben wir den Dialog, den setzen wir auf True. Ich weiß selber nicht, was passiert. Ah, okay. Er hier muss erstmal beendet sein, damit der andere überhaupt hochkommt. Das heißt, der Erste, der zuerst hier in diesem Programm gesetzt wird, ist der Erste, der da ist. Dann kann der Zweite nicht mehr erscheinen. Das hieße jetzt, das kann man auch nochmal irgendwie anders machen. So, ich nehme mal diesen Stück Code hier und stopfe den einmal unter unseren File-Dialog. So. So, das heißt, jetzt wird der Code nicht weiter abgearbeitet, das heißt, der andere Dialog kommt nicht nach vorne. Wenn ich den hier zumache, dann kommt erst der andere. So haben sie es also dann theoretisch geregelt. Gut. Ja, also ein Button, beschriftete Schaltfläche, eventuell kann ich da auch ein Bild drauflegen. Dann haben wir ein Label, Das ist eine Textzeile, die ist auch theoretisch änderbar. Da kann man auch was reinschreiben, wenn man möchte. Also editierbar, wenn man das so entsprechend implementiert. Ein Textfield, das ist wirklich so eine Textzeile, wie man das kennt, so ein bisschen grafisch hervorgehoben, dass da wirklich eine Textzeile ist. Eine Textarea, da können wir mehr Text eingeben, mehrere Zeilen oder mehrere Zeilen auch anzeigen. Wir haben ein Canvas, das ist eine Zeichenfläche, da kann ich Farben draufsetzen, kann Linien draufzeichnen und dergleichen. Dann habe ich eine Choice, das ist eine Liste, wo ich einen auswählen kann. Dann habe ich eine List, das ist eine Liste, wo ich gegebenenfalls auch mehr auswählen kann. Und die sind auch eventuell mit Rollbalken versehen. Das hier ist jetzt ganz grob ein Beispiel. Das heißt, wir haben hier die Schaltfläche, ein bisschen Text drauf. Das hier ist ein Canvas, diese viereckige Fläche. Hier haben wir eine Checkbox, wo ich was ankreuzen kann. Hier kann ich einen Eintrag auswählen. Hier haben wir die Möglichkeit, mehrere Einträge auszuwählen. Eine Text Area mit mehreren Zeilen Text. Hier ist wieder ein Textfeld. Und hier hätten wir einen Slider. Theoretisch das hier übrigens, dieses hier, diesen Bereich, den ich gerade markiere, mit hier ankreuzen. Das ist ein Label. Beziehungsweise hier vorne das hier auch. Gucken wir uns auch dazu mal Quelltext an. So, ich möchte jetzt hier in diesem Main einfach mal einige Dinge zusammenbauen. Das heißt, ich bräuchte jetzt mal einen Button, nicht die Zeichenfläche, so eine Checkbox-Gruppe, eine Checkbox selber und so weiter und so fort. Habe hier also einige Elemente mir mal hergenommen. Gucken wir uns aber eigentlich mal den eigentlichen Quellcode an. Wiederum einmal ein Frame erzeugen. Fenster ist immer so der Start, wo man losgeht. Vernünftiges Fenster mit einem Close-Button und allem drum und dran. Schreibe einen Titel rein, Hauptfenster mit verschiedenen Steuerelementen. Fange jetzt an, sage jetzt, wo das Ganze positioniert ist, welche Größe das Ganze haben soll. Und dann erzeuge ich jetzt hier eine Fläche, und zwar ein Panel. Dieses Panel ist ein kleiner Umweg, den brauche ich, damit die Elemente vernünftig angeordnet werden. Das heißt, wenn ich jetzt nicht machen würde, gäbe es ein Border Layout. Border Layout packt alles in eine Ecke am Anfang, wenn man nichts großartig anderes sagt. Und ein Panel hat ein Flow Layout, packt das alles nebeneinander. Was das genau bedeutet, sehen wir aber gleich noch, gehe ich gleich ganz genau noch drauf ein. Also als Hilfe, das hier ist für mich nur, damit ich das vernünftig positioniert kriege in diesem Falle. Müssen wir uns jetzt noch nicht so sehr darum kümmern. Dann packe ich diese Fläche zu meinem Hauptfenster hinzu, an dieser Stelle. Das heißt, in den Container Hauptfenster, also in den Frame, packe ich jetzt hier ein Panel rein. Das heißt, wir haben einfach einen Container in einem Container drin. Dann erzeuge ich einen Button. Ein Button erzeugen ist genauso einfach wie als wenn ich jetzt irgendwie einen Frame erzeuge. Einfach New Button und fertig. Dann kann ich der Fläche sagen, füg mal bitte den Knopf hinzu. Das heißt, hier erstmal erzeugt, dann hier mit Add dieser Fläche hinzugefügt. Das heißt, dieser Button wird jetzt hoffentlich gleich auf der entsprechenden Fläche drauf sitzen. Gucken wir uns das einmal an. Da ist er. Das ist jetzt unsere Schaltfläche hier. Er hat auch so ein bisschen Funktionalität. Das heißt, irgendwie kann ich da draufklicken oder tut sich so ein bisschen was. Das wird alles schon gleich mitgeliefert, nur dahinter ist jetzt niemand, der horcht, dass geklickt wird. Ja? Das heißt, es geht zwar, dass ich hier raufklicke, aber irgendwie passiert da weiter nichts. Hier passiert natürlich auch weiter nichts, weil ich das auch noch nicht implementiert habe. So, das wäre erstmal so ein Button. Dann habe ich jetzt hier eine Zeichenfläche. So ein Canvas. Kann ich auch einfach erzeugen. New Canvas. Habe den fertig. Merke mir die Referenz. Und dann sage ich hier einfach noch zu diesem Canvas, deine Hintergrundfarbe soll jetzt Cyan sein und deine Größe ist 50x50 Pixel groß. Dann füge ich das einfach zu der Fläche hinzu. Schauen wir uns an, was passiert. Da ist es jetzt, an dieser Stelle. Dann baue ich mir meine Checkbox. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Checkbox, wo man was ankreuzen kann. Füge das jetzt zu der Fläche hinzu. Zack, fertig und habe auch hier die Funktionalität mit drin. Hier, wie gesagt, immer noch der Button. Hier kann ich irgendwie nichts großartig machen. Das ist nicht so pralle. Dann habe ich jetzt hier die Choice. Das heißt, ich erzeuge jetzt so eine Auswahlmöglichkeit, wo ich ein Element aus oder einen Eintrag auswählen kann. Und wenn ich diese Choice erzeugt habe, fülle ich das Ganze mit Einträgen. Das heißt, Add Item. Erster Eintrag, zweiter Eintrag, dritter Eintrag. Dann habe ich diese Choice fertig. Auch die füge ich jetzt hinzu. Und das Ganze sieht dann so aus, dass ich jetzt hier irgendwie was auswählen kann. Und auch das kann man später dann mit Ereignissen versehen. Ja? Bei der Anwendung jetzt selber? Bei dem Fenster, wo jetzt der Button und die Schaltfläche, das sage ich gleich noch, da kommen wir nachher noch zu. Dann habe ich jetzt hier ein Label, was ich hinzufüge. Das heißt, dieses Label, da kann ich jetzt auch einfach sagen, was für ein Text soll da drin stehen. Hier ist die Beschriftung in diesem Falle. Dann habe ich hier eine List. Auch dazu kann ich jetzt sagen, was soll da drin stehen. Also hier entsprechend, habe ich mich vertan. So. Habe ich jetzt 5 Einträge drin. Dann habe ich hier so eine Scrollbar. Die Scrollbar ist horizontal orientiert und hat hier noch einige Parameter. Das heißt, diese Scrollbar hat jetzt ein Start-Value von 40. Der Visible-Value entsprechend, was? Moment. Also, genau, hat einen Minimumwert von 20, Maximumwert von 100. Der sichtbare ist 40 und die Breite ist auch auf 40 gesetzt. Und den fügen wir auch mal hier hinzu. Und gucken uns die Elemente schon mal an. Das heißt, hier haben wir jetzt diese Auswahl. Dann kann man theoretisch, dachte ich, hier auch mehrere auswählen. Okay, kann ich gerade nicht. Kann aber hier durch die Einträge durchgehen. Kann hier den Slider schon mal nach rechts, links bewegen. Diese Funktionalität ist komplett vorhanden. So, dann haben wir noch ein Textfeld und einen Textbereich. Und die werden jetzt hier, das hier ist dieses Textfeld, da kann ich auch schon anfangen, was schreiben. Auch hier kann ich hingehen und jetzt irgendwas schreiben. Automatisch klappt das mit den Scrollbalken in beide Richtungen. Das heißt, es ist alles schon komplett mit drin. Das kümmert er sich genau, alles Java schon drum. Brauche ich nichts mehr mitzumachen. So. Das Problem ist jetzt, dieses Fenster hier, das kann ich in der Größe verändern. Ich kann mir jetzt einfach mal hergehen und kann hier sagen, ich ziehe hier mal. Dann auf einmal werden die alle irgendwie anders positioniert. Also irgendwie ist da so ein bisschen Unruhe drin. Das heißt, er ordnet die auf einmal alle ein bisschen anders an. Mal sind sie irgendwie mehr untereinander, mal mehr übereinander, mal ist auch viel zu wenig Platz. Ich kann das Fenster auch theoretisch ganz klein machen, aber dann reicht es gar nicht mehr. Kann auch versuchen, dass die irgendwie alle untereinander angeordnet werden oder auch alle nebeneinander. Das heißt, irgendwie was passiert hier. Was man jetzt da gerade hier sieht, ist ein Flow-Layout, ein fließendes Layout. Das gucken wir uns gleich etwas genauer an. So, also es gibt jetzt, wie gesagt, sehr viele verschiedene Klassen, um so eine GUI zu gestalten. Container und Steuerelemente, das sind eigentlich erstmal so die wichtigsten. Container, Window, Frame, Panel und so weiter, Steuerelemente, Button, Checkbox und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier nicht auf jede Klasse einzeln eingehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man einen Button irgendwie haben will, dann sucht man sich einen Button raus, macht einen New Button und fertig und guckt dann, was für Methoden kann der. Das heißt, kann ich irgendwie nachträglich einen Text ändern? Kann ich nachträglich die Größe ändern? Kann ich da irgendwie ein Bild draufsetzen? Kann ich da sonst was mitmachen? Das heißt, sowas liest man alles am besten in der Dokumentation nach. Dafür gibt's die. Und das wäre nämlich sonst wirklich sehr umfangreich, was man da alles machen müsste. Und das hier ist dieses Package java.awt. Und da gibt es jetzt hier so verschiedene Interfaces. Das hier sind erstmal so alle möglichen Interfaces da oben. Und hier unten geht es los mit den einzelnen Klassen, die wir jetzt da irgendwie haben. Und das sind eine ganze Reihe, die uns da irgendwie interessieren. Wenn ich also jetzt irgendwie auf die IRG komme und ich möchte mal einen Button, das geht ja hier wieder nicht. Okay. Einen Button mir zusammenbasteln, dann gucke ich einfach mal in der Dokumentation nach. In der Dokumentation ist bei AWT grundsätzlich ein bisschen mehr Information vorhanden. Das heißt, ich habe hier eigentlich ein paar Beispiele meist, wie sieht sowas aus. Ich habe hier häufig so ein bisschen Text, was da so passiert bei dieser grafischen Komponente und habe natürlich dann hier meine Übersicht über die Methoden, was man damit so machen kann. Irgendwie gibt es hier so einige Sachen, die man hier anwenden kann. Ich kann da zum Beispiel den Text von dem Button abfragen. Ich kann da irgendwelche Listener setzen, das werden wir uns morgen angucken. Ich kann auch so einen Text vom Button nachträglich verändern mit setLabel. Und das hier ist das, was der Button erbt von Component. Wir hatten am Anfang gesagt, Component als Basisklasse bietet das meiste an Funktionalität. Das bietet schon mal von Hause aus mit. Das heißt, das hier, diesen ganzen Kram, den erbe ich bereits vom Component und muss ich mich selber als Button gar nicht mehr drum kümmern. Ich kann Fonts setzen, ich kann Schriftarten vergrößern, verkleinern, Farben verändern, ich kann was editierbar machen und so weiter und so fort. Es gibt unheimlich viel. Das hat jetzt natürlich den Nachteil, dass es für uns als Programmierer ist, nicht so toll ist, weil wir ganz schön viel jetzt irgendwie uns merken müssen. Das hat aber den Vorteil, Component ist ja eigentlich so die Oberklasse, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt irgendwas mit einem Element machen möchten, mit einem Steuerelement, wenn wir da so zu grob auskennen, ist bei allen gleich. Bei allen ist es gleich, den Font zu ändern, bei allen ist es gleich, irgendwie Farben zu ändern und so weiter und so fort. Das heißt, es ist alles sehr ähnlich wiederum. Am Anfang ist man also erstmal so ein bisschen erschlagen, aber wie gesagt, da muss man dann ein bisschen durch. Was die Komponenten selber jeweils so können, ist herzlich wenig. Was sie zusätzlich implementieren, da gibt es nicht so viel. Gucken wir uns hier so einen Canvas an, der hat sogar noch weniger Methoden, nur die paar kann er selber, aber wie gesagt, den ganzen Kram hier, den er von Component erbt. Und da ist es wichtig, sich das selber durchzulesen, da kommt man nicht drum rum. Das ist viel Arbeit am Anfang, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dann geht das. Also bei GUI-Programmierung immer Doku lesen. Und genau aus dem Punkt werde ich jetzt, aus dem Grunde werde ich halt hier nicht jede Klasse einzeln vorstellen, sondern ich werde eigentlich eher so die Konzepte dann benennen. Das heißt, wie kann ich überhaupt was so zusammenbauen? Wie kann ich was layouten? Was machen wir heute? Wie kann ich solche Steuerelemente mit Aktionen versehen? Wenn ich auf den Knopf drücke, soll irgendwie ein Textfeld rot werden oder sonst was. Das werden wir uns morgen angucken. Gucken wir uns das Hinzufügen von Komponenten an. So ein Container, der kann Komponenten bekommen oder weitere Container, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Wenn die gewünschten Komponenten erstmal hinzugefügt sind, das heißt, wir packen die alle mal da rein, gebe ich jetzt einem Container das Signal, alles zusammenzubauen. Am Anfang ist es so, dass ich einfach nur sage, der steckt da drin, der nächste steckt da drin, der nächste steckt da drin. Dadurch ist noch nichts über die eigentliche Oberfläche gesagt. Das heißt, wir wissen noch eigentlich noch gar nicht so richtig was über die Größe. Wir wissen noch gar nicht so richtig, wie die alle so zusammenhängen. Und jetzt muss ich, wie gesagt, das Signal geben, bau alles zusammen, und da gibt es die Methode pack. Diese Methode pack sage ich nach Möglichkeit natürlich zu dem Fenster, welches ganz oben in der Hierarchie liegt. Und dann wird das weitergegeben an alle darin liegenden Container, an alle darin liegenden Steuerelemente. Und dann werden alle gefragt, wie groß bist denn du eigentlich? Und dann geben sie diese Größe zurück, melden, wie viel Platz sie brauchen. Und dann wird das immer nach oben propagiert. Und letztendlich weiß man dann, wie groß diese ganze Anwendung sein muss. Dann muss ich, habe ich gerade schon gesagt, setVisible natürlich noch sagen. Und wenn ich das auch ganz gerne sehen möchte, sollte ich als Wert für B auch den Wert true angeben. Das ist ganz hilfreich. Ansonsten sehen wir da nichts von. Ja, Anordnung. Das ist jetzt ein sehr lästiges Problem. Zumindest wenn man das jetzt so von Hand macht, wie wir das jetzt hier machen. Das heißt, wir wollen irgendwie so eine Oberfläche gestalten. Wir wollen dann natürlich irgendwie, dass ein Anwender damit arbeiten kann. Und dazu müssen wir die Komponenten passend anordnen. Dann kommt dazu, dass so ein Fenster seine Größe verändern kann. Und trotzdem muss das Layout dieser Anordnung einigermaßen stimmig sein. Und da gibt es sogenannte Layout Manager. Die sind dafür zuständig. Und da gibt es sehr viele verschiedene. Je nach Layout Manager gibt es eine andere Art der Anordnung. Das heißt, der eine macht das vielleicht eben in Norden, Süden, Osten, Westen. Der andere packt es alle der Reihe nach rein und so weiter. Ein Container kann immer grundsätzlich nur genau einen einzigen Layout-Manager besitzen. Das macht natürlich auch Sinn. Wenn es jetzt zwei gäbe, welchen soll man dann nehmen? Das wird natürlich irgendwie so richtig klappen. Es gibt unter anderem Flow-Layout. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Einfach die Komponenten von links nach rechts anordnen, so wie es passt. Wenn es nicht mehr passt, nächste Zeile. Wenn es gar nicht mehr passt, sieht man die Komponenten nicht mehr. Box-Layout, irgendwas horizontal oder vertikal anordnen. Grid-Layout, wir bauen ein Gitter auf und in diesem Gitter packen wir die einzelnen Elemente rein. Dann haben wir ein Border-Layout, da gibt es jetzt so die vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen und es gibt auch noch die Mitte. Dann gibt es ein Grid-Back-Layout, das ist so ein etwas tolleres, mit mehr Features versehenes Grid-Layout. Dann gibt es das Card-Layout, das heißt, wir haben Karten wie auf einem Stapel, wie bei einem 17-4-Spiel und es ist immer nur die oberste Karte sichtbar. Und wenn wir sowas zu einem Container hinzufügen sollen, gibt es die Methode setLayout. Das heißt, wir sagen setLayout und fügen wir bitte ein FlowLayout, ein BoxLayout oder sonst was hinzu. So ein Layout-Manager reicht aber oftmals nicht aus. Das heißt, wir überlegen uns jetzt zum Beispiel mal dieses Border Layout. Wir haben eine Möglichkeit, was in den Norden zu setzen, einmal im Süden, einmal im Osten, einmal im Westen und einmal in der Mitte. Das heißt, wir können 5 Komponenten irgendwie positionieren. Das reicht nicht. Also ich meine, wenn man so manchmal mal irgendwie Word anguckt oder sonst was, da gibt es so viele Icons und was weiß ich was rumfliegen, mit 5 Positionen kommen wir nicht aus. Das heißt, wir können in einem Container weitere Container einbauen. Das heißt, in einen Container stopfe ich den nächsten rein und den nächsten und den nächsten. Und jeder Container hat seinen eigenen Layout-Manager. Das macht das immer ein bisschen fieser, ne? Das heißt, also wir haben erstmal ganz oben so ein Fenster. Dann sage ich, dieses Fenster hat jetzt ein Layout Norden, Süden, Osten, Westen. Dann sage ich, in Norden packe ich einen Container, du hast ein Flow-Layout, füll alles von links nach rechts. Vielleicht ist da noch wieder ein Container drin, der noch wieder ein Grid-Layout hat. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Ebenen, sehr viele verschiedene Hierarchien mit eigenen Layout-Managern. Dadurch haben wir zumindest den Erfolg, dass wir so eine GUI möglichst genau, möglichst präzise aufbauen können. Das ist ganz nett. Allerdings programmiertechnisch ist das äußerst fiese. Das heißt, die Übersicht im Quellcode, das ist nicht sehr schön. Deshalb gibt es auch so einige, die sagen jetzt in Java, GUI-Programmierung ist ganz, ganz hässlich, unintuitiv, aber ich sehe das anders. Wenn man es erstmal ein bisschen verstanden hat, dann geht das eigentlich ganz gut. Das heißt, gerade bei der GUI-Programmierung ist es jetzt besonders wichtig, das, was ihr von der ersten Stunde an einem Algorithmen gelernt habt, umzusetzen. Gebt euren ganzen Komponenten und Containern und so weiter vernünftige, sinnvolle Namen, sonst steigt ihr dann nie mehr durch. Also immer vernünftige, sinnvolle Variablen bezeichnen, auch wenn sie meinetwegen so lang sind. Ja? Dies ist der Button, den ich brauche, um irgendwo eine Aktion durchzuführen. Meinetwegen schreibt das so hin. Aber auf jeden Fall nicht einfach nur A, B, C, D oder Button 1, Button 2, Button 3. Das hilft euch nicht großartig weiter auf Dauer. Kommen wir zu den einzelnen Layouts. Zunächst zum Flow-Layout, was wir ja gerade schon gesehen haben. Das Flow-Layout setzt also die Elemente von links nach rechts. Die einzelnen Komponenten behalten jetzt ihre eigene Größe. Das heißt, so eine Komponente hat eine gewisse Größe, wie es ganz gerne aussehen möchte. Und der Layout-Manager gibt dem keine neue Größe vor. Und wenn ich alle in eine Zeile passen, kommt dann die nächste Zeile darunter. Und man kann zusätzlich noch die Elemente positionieren, entweder zentriert, rechts oder linksbündig. Ohne Einstellung ist das Ganze irgendwie zentriert. Und das gucken wir uns einmal kurz an. So. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Frame, welches ich mir hernehme, ein Fenster, und sage zu diesem Fenster erstmal, welches Layout es hat. Und in diesem Falle sage ich jetzt einfach, es hat ein Flow-Layout, ein fließendes Layout. Und dadurch habe ich eigentlich alles schon für meine Planung, für meine Anordnung der Elemente erledigt. Ich nehme eine Choice, möchte also irgendwie so eine Auswahl-Liste haben und packe da so sorglos wie die Wacker und Erik Mustermann rein. Und dann sage ich zu dem Frame, füge bitte die Choice hinzu. Dann füge ich einen Button hinzu, mit f.add, sage einfach neuen Button und da steht drin Press Me. Dann füge ich hier noch ein Label dazu, sage das einfach nur Just ein Label. Der Text in dem Label soll linksbündig positioniert sein, sage Pack, das heißt, alle ihre Komponenten sollen jetzt ihre Größe bestimmen. Und wenn sie das gemacht haben, dann sage ich zum Schluss, das Ganze soll sichtbar sein und fertig. Das haben wir, wie gesagt, in Ansätzen gerade eh schon gesehen. Aber hier sei es noch einmal gezeigt. Im Flow-Layout versucht das jetzt alles in einer Zeile anzuordnen, macht das Fenster auch entsprechend groß und dann haben wir es hier so angeordnet. Ich kann das hier ein bisschen größer ziehen, dann bleibt das jetzt alles hier so in der Mitte. Wenn ich das jetzt etwas kleiner mache, fängt er an mit der nächsten Zeile. Das heißt, dann ordnet er es untereinander an. Das wäre so erstmal eine Möglichkeit, wie man Dinge anordnen kann. Flow-Layout. Gucken wir uns das Border Layout an, das habe ich gerade auch schon erwähnt. Das Border Layout unterteilt jetzt dieses Fenster in 5 Bereiche, und zwar Norden, Osten, Norden, Süden, Osten, Westen und in die Mitte, also den Center. Und es ist jetzt so gedacht, dass sich jetzt das Element, welches im Norden ist oder im Süden ist, sich über die gesamte Breite der Anwendung erstreckt. Das geht komplett von links nach rechts durch das gesamte Fenster. Die Höhe des Nordens und Südens ergeben sich aus den Komponenten selbst. Wie groß will die Höhe sein? Die Breite wird angepasst. Die Elemente rechts und links, also im Westen und im Osten, die bekommen ihre gewünschte Breite, werden allerdings in der Höhe skaliert. Das werden wir auch gleich schön am Beispiel sehen. Und der in der Mitte, der hat die Arschkarte gezogen, der wird nämlich in beide Seiten angepasst. Das heißt, der verändert sowohl Höhe als auch Breite. Diese Bereiche, dafür gibt es jeweils Konstanten, Border Layout Punkt Center, Punkt North, East, South und West. Und dem Container sage ich jetzt nicht mehr die Methode Add und dann nur die Komponente, sondern ich sage Add, die Komponente hinzufügen und die Ausrichtung, also einen von diesen Elementen hier. Wenn ich jetzt Add einfach nur mit einem Argument aufrufe, also zum Beispiel Add irgendwie ein New Button, dann wird die Komponente automatisch in die Mitte gesetzt. So, und das schauen wir uns einmal an. Frame erzeugen kennen wir mittlerweile. Layout setzen, wir haben ein Border Layout, soll jetzt hier gewünscht sein. Ich mache wieder eine Choice mit den drei Einträgen, packe die Choice hinzu und sage, das Ganze soll in den Norden reingepackt werden, also dann irgendwie nach oben. Dann haben wir diese Choice also nach oben positioniert. Dann habe ich einen Button. Diesen Button, den packe ich in den Süden. Dann habe ich ein Label, den packe ich jetzt irgendwie nach Westen. Noch einen Button, der geht in die Mitte. Und dann habe ich eine Scrollbar, die jetzt ganz einfach mal nach Osten verschwindet. Dann sage ich Pack und sag mal, zeig dich. Und wenn wir das jetzt ausführen, durch das Pack haben jetzt alle so mehr oder weniger die Größe, die sie haben wollen. Mehr oder weniger. Das heißt, hier oben, Susi sorglos, haben wir hier, erstreckt sich über die gesamte Breite, hat aber die gewünschte Höhe. Genauso unten der Button Press Me hat auch die gewünschte Höhe. Dann haben wir jetzt hier links und rechts, also im Osten und im Westen, haben wir jetzt hier den Slider und hier das Label. Und dieser Slider bekommt jetzt hier seine entsprechende gewünschte Höhe auch mitgeliefert. Das Problem ist, dass dadurch das Label ein bisschen höher gezogen wird. Und dass eventuell die Breite nicht mehr ganz stimmen kann, die müssen wir irgendwie ausgleichen. Und der Mittelbutton hier, der hat jetzt, wie gesagt, das Problem, wenn ich das hier verändere, dann geht er in alle möglichen Richtungen. Das heißt, hier an dieser Stelle bewegen sich jetzt in der Höhe nur die mittlere Zeile, in der Breite geht nur die mittlere Spalte, die sich dann verändert. Und dann hätten wir dieses entsprechende Layout. Die Frage ist jetzt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mehrere Elemente in den Süden, in den Norden oder sonst wohin packe? Das heißt, ich habe jetzt hier eine Zeile zusätzlich einkommentiert. Ich mache jetzt hier nochmal einen neuen Button. Der bekommt den Text neuer Button. Soll jetzt in den Center gepackt werden. Aber in das Center, hatten wir jetzt gesehen, ist, wo haben wir den? Hier der Mittelbutton eigentlich vorher drin gewesen. Wenn wir das jetzt machen, ist auf einmal der Mittelbutton nicht mehr da. Hier ist der neue Button. Das heißt, es geht jeweils in Norden, Süden, Osten, Westen, Mitte, geht immer nur eine einzige Komponente bzw. ein einziger Container rein. Das heißt aber jetzt nicht, dass der andere Button weg ist, der ist da drunter. Den sieht man jetzt nur nicht mehr. Der steckt unter diesem Button direkt da drunter, da ist noch der andere Button vorhanden. Ich müsste jetzt diesen oberen Button irgendwann mal unsichtbar machen, dann würde ich den anderen auch wieder sehen. Das können wir auch mal irgendwie theoretisch. Kann ich das jetzt gerade hier machen? Gut. Kann ich mit ein bisschen Aufwand. Das heißt also, ich habe die Anwendung hier immer noch, die jetzt hier vor sich hinläuft. Hier ist der neue Button gerade noch drin. Und wenn ich jetzt hier unten jetzt sagen würde, einfach B. Ups. Haben wir es jetzt? Ja. Und setVisible sei jetzt false. Dann ist der natürlich nicht mehr sichtbar. Und wow, ups. Jetzt bin ich gerade überfragt. Das war jetzt ein schlechter Vorführeffekt, dass ich das mal ausprobiert habe. Hast du eine Idee? Er wird normalerweise nicht ersetzt, aber okay. Ja? Also mit links kann ich klicken, mit rechts nicht. Und mit dem mittleren natürlich auch nicht. Das ist jetzt letztendlich, das gucken wir uns morgen an, wodurch das zustande kommt. Das macht letztendlich so ein Event-Thread, der da irgendwie rumhampelt, der immer guckt, was macht die Maus, was macht die Tastatur. Aber das schauen wir uns morgen an. Okay? Gut, wo jetzt der Button gerade abgeblieben ist, bin ich gerade selber überfragt. Ich habe mich jetzt selber reingelegt mit dem Beispiel. nehmen? Nee, aber das ist jetzt wirklich genau eigentlich die passende Methode, und ich dachte jetzt, dass der Mittelbutton da wäre. Es ist anscheinend wirklich so, dass der Mittelbutton ersetzt wird, dass er wirklich weg ist. Aber da habe ich mich jetzt gerade, wie gesagt, selber reingelegt. Aber wir haben es ja gesehen, dass das anscheinend so ist. So, das wäre dann also das Border Layout. Gibt es das Grid Layout? Das haben wir, wie gesagt, dass so Zellen sind, die man das anordnet. In jeweils einer Zelle sollte die möglichst gleiche Größe sein, die sollen alle gleichberechtigt sein. Und bei drei Elementen, also jetzt, wenn wir jetzt irgendwie drei Elemente haben in der Breite, ist das aber die Breite jetzt wirklich ein Drittel des Containers. Und wenn man das jetzt vergrößert, werden die Zellen gleichmäßig vergrößert und bekommen entsprechend viel Platz. Das Interessante ist jetzt hier, dass man beim Konstruktoraufruf sowohl die Spalten als auch die Zeilenzahl angeben kann. Wie viele Spalten wollen wir haben, wie viele Zeilen? Und der Layout Manager kümmert sich nicht immer darum, das ist jetzt das Blöde. Der macht das so uns halbwegs recht. Wenn ich sage, drei Zeilen und zwei Spalten, kann es sein, dass er zwei Zeilen und zwei Spalten macht. Das gucken wir uns gleich mal an. Das heißt, wenn man unbedingt drei Spalten haben will, dann sollte man für die Spaltenanzahl 3 angeben und die Zeilenanzahl auf 0 setzen. Einen von den beiden Werten kriegt man meistens hin, da kann man, wie ich sagen, genauso soll es sein. Beide Werte kriegt man nicht unbedingt hin. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Grid-Layout. Das Ganze soll jetzt in 2 Zeilen und 3 Spalten angeordnet sein. Also es sind hier Rows und Calls. Dann habe ich wieder eine Choice, die ich reinpacke. Einen Button packe ich rein, ein Label und noch einen Button. Und wenn ich das jetzt hier so reinstopfe, das heißt, ich packe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Elemente rein und möchte natürlich jetzt hier 2 Zeilen und 3 Spalten haben, was 6 Elementen entspräche. Das passt natürlich schon mal irgendwie nicht zusammen. Und dann sagt sich der Layout-Manager, gut, ich weiß es besser, du willst nicht 2 Zeilen und 3 Spalten, sondern du willst es auf diese Art und Weise haben, also 2x2. Gut, schön. Wenn er das so machen will, soll er es so machen. Aber wenn ich jetzt noch eine Elemente hier hinzufüge, dann macht er jetzt hier auf einmal wirklich jetzt meine 3 Spalten und jetzt habe ich hier auch 2 Zeilen. Natürlich kann ich die letzte Zeile nicht komplett füllen, da fehlt ja noch eine Komponente für. Dann fange ich jetzt an und nehme den hier erstmal wieder raus. Das heißt, ich habe wieder 4 Elemente. Und jetzt sage ich ihm hier an dieser Stelle, nimm mal, also die Übersichtlichkeit halber kommentiere ich auch mal mit aus, nimm mal bitte das Grid-Layout mit 0,3. Das heißt jetzt irgendwie 0 Zeilen und 3 Spalten. Das heißt, er muss jetzt 3 Spalten nehmen. Das heißt, es sieht jetzt so aus. 3 Spalten und den hier noch darunter. Da wehrt er sich dann nicht unbedingt dagegen. Dann stellt sich mir aber sofort die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich beides angebe mit 0? Das wäre ja auch mal spannend zu erfahren. Und das ist gar nicht gut, weil dann weiß er überhaupt nicht mehr, was er tun soll. Und dann gibt es nämlich eine Illegal Argument Exception. Also beides darf nicht 0 sein, eins von den beiden schon. Und dann sage ich jetzt hier, er soll unbedingt 2 Zeilen machen. Und wenn er 2 Zeilen macht, bei 4 Elementen, geht das natürlich wunderbar. Wenn ich jetzt hier das Ganze mal wieder zumache und wieder das andere Element hinzunehme, macht er mir auch 2 Zeilen und füllt dann die erste Zeile natürlich mit einem Element mehr. Also Grid Layout, Gitterstruktur, alles möglichst gleich groß, und man muss ein bisschen damit rum das gut durchlesen, was jetzt Rows und Calls heißt bei der Angabe des Konstruktors. Ja? Bei 1.1, das ist auch eine gute Frage. 1.1 müsste erlaubt sein. Explodieren, das wäre nicht so gut, ja. Okay, packt er stumpf alles in eine Zeile. Gut. Ja, okay. Das ist also seine Philosophie von 1.1 bei mehreren Elementen. Gut. Das heißt also, bei diesem Grid-Layout kann man dann entsprechend diese Elemente in einem Gitter anordnen. Das wird beim Grid-Layout so nicht funktionieren. Dann wirst du das Grid-Back-Layout nehmen müssen, wo du dann sagen kannst, er nimmt mehrere Zellen als eine praktisch. Das heißt, kombiniere die beiden Zellen zu einer. Das wäre dann der Weg. Das ist eigentlich ein bisschen fies zu programmieren. Ja? Du musst dich dann entscheiden, du musst das durchs Add regeln. Was zuerst geaddet wird, ist oben links. Das nächste kommt daneben. Das heißt, es ist durch die Reihenfolge der Aufrufe der Add-Methode geregelt. Ja? So, wir machen noch weiter mit den Layouts. Ich weiß, es ist ein bisschen zäh, aber man muss sich zumindest einmal angeschaut haben. Es gibt das Null-Layout. Beim Null-Layout haben wir jetzt gar keinen Layout-Manager. Der ist jetzt irgendwie erst gar nicht mehr vorhanden. Ich sage einfach bei der Methode setLayout als Argument einfach null, N-U-L-L. Und wenn ich das Ganze jetzt irgendwie designen möchte, kann ich einfach setBounce benutzen. Diese Methode setBounce ist dafür da, dass sie jetzt sagt, bitte an die Koordinaten XY von diesem Fenster, nicht Bildschirmkoordinaten, sondern Fensterkoordinaten, packe irgendwie das Element hin in der Breite und der Höhe, die entsprechend vorgegeben ist. Macht das natürlich sehr genau. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ganz genau, kann ich sagen, wo was hin soll. Das Problem ist aber, dass wir dieses nicht verwenden sollten, weil wir natürlich jetzt Probleme kriegen, wenn jetzt jemand nicht so gut sehen kann zum Beispiel und die Zeichensatzgröße riesig macht, dann muss ich das Layout anpassen können. Das muss immer flexibel bleiben. Oder wir wollen jetzt irgendwelche andere Dinge dort machen, verändern. Dann haben wir einfach das Problem, dass beim Null-Layout genau das dann eben nicht mehr funktionieren wird. Das ist nicht so flexibel, nicht so dynamisch. Deshalb sollte man das nicht unbedingt verwenden. Außerdem ist es so, dass die Methode pack sich überlegt, wie groß ist eigentlich die einzelnen Komponenten, die jetzt in dieser ganzen Hierarchie drin hängen, in diesem ganzen Baum. Wenn ich jetzt einfach sage setBounce, dann tun die ganzen Elemente so, als seien sie gar nicht irgendwie vorhanden, als wären die eigentlich irgendwie 0,0 groß. Und deshalb ist das Problem, man sollte jetzt hier beim Null-Layout nicht die Methode pack aufrufen. Das sollte man natürlich vermeiden. Zeige ich gleich, was dann passiert. So, einmal das Null-Layout. Wieder ein Frame. Das sagt zu dem Frame gleich, wie groß es sein soll. Sage dann, dass dein Layout ist jetzt null, also gar nichts übergeben. Und dann kann ich jetzt einen Button erzeugen. Diesen Button hier, da sage ich jetzt zum Beispiel den Inhalt Press Me, sage jetzt deine Grenzen sind jetzt, also deine Position ist bei 30, 40, linke obere Ecke und 70 breit, 30 hoch, füge den Button hinzu. Dasselbe mache ich jetzt hier mit dem Label, das heißt, dieses Label sage ich jetzt einfach, just a label soll der Text sein, Text links orientiert, das Label ist bei 35, 100 bei den Koordinaten und ist 100 breit und 30 hoch. Immer diese Koordinatenursprünge sind immer links oben, muss man sich übrigens merken. Füge das hinzu, sage visible true und dann gucken wir uns an, was passiert. Und so sieht das Ganze aus, also eigentlich wunderbar, es klappt schon. Das heißt, wir haben hier oben den Button, da unten das Label. Und jetzt fange ich an und sage, mach mal pack. Und dann klappt das irgendwie nicht mehr so super. Dann sind die ganzen, ist das Fenster hier nicht mehr groß genug. Und da müssen wir es erst ein bisschen größer machen, damit wir den Rest wieder sehen. Das heißt, Pack sollte man hierbei vermeiden. Wenn man sich das jetzt so überlegt, dass ich jetzt die Größe ja irgendwie setzen kann, das heißt, wie groß ist der Button, wie groß ist so ein Label, wo sind die ganzen Dinger positioniert, könnte ich mir überlegen, dass ich die vielleicht auch wild durch die Gegend schieben könnte. Das heißt, ich habe hier eine Methode, die sagt Wait for Return. Diese Methode Wait for Return macht nichts anderes als ein Readline, das heißt, die wartet so lange, bis ich einmal Return gedrückt habe. Und danach mache ich Folgendes. Wenn ich jetzt Return gedrückt habe, laufe ich in einer Vorschleife durch, die läuft von 0 bis 99 und sage jetzt nochmal immer wieder die Methode setBounce. Und dabei verändere ich jetzt von dem Label die X-Position, die X-Koordinate. Das hat jetzt folgenden Effekt. Wenn ich jetzt hier das hier mir anschaue, ich muss das hier oben mal ein bisschen kleiner machen, damit wir das andere auch noch sehen. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier Return mache, schwupp, schwingt das einfach mal so nach rechts. So schnell wie er die Bilder zeichnen kann, so sauber geht er dann auch nach rechts. Was wir jetzt hier noch haben ist, an dieser Stelle beim nächsten Wait for Return, sage ich jetzt einfach mal die Y-Position bitte verändern. Das heißt, er läuft hier 50 Einheiten hoffentlich gleich nach unten, wenn ich wieder Return gedrückt habe. Schwupp. Und was ich auch machen kann, ist, in diesem Falle nach dem nächsten Return mache ich jetzt Folgendes, und zwar ändere ich jetzt hier die Breite. Es wird immer schmaler und schmaler und schmaler werden. Und dazwischen, damit es ein bisschen langsamer geht, sage ich immer, schlafe mal kurz 10 Millisekunden. Und wenn wir jetzt nochmal Return drücken und wir oben hier auf dieses Label hier achten, dann sehen wir, wie es langsam verschwindet. Es ist irgendwie so völlig zusammengestaucht. Es ist noch da, aber es hat jetzt die Breite 0. So, das heißt, ich kann hier über dieses Null-Layout sehr flexibel arbeiten. Ich kann sehr genau positionieren, ich kann die einzelnen Komponenten in der Größe verändern, ich kann das selbst nachträglich noch machen. Ich kann hier einfach sagen, nochmal Set Bounce, und dann auf einmal werden die sich anders darstellen, anders irgendwie positionieren, auf einen anderen Ort gehen und dergleichen. Noch ein Layout, danach ist dann aber auch bald fini. Und zwar dieses Card-Layout. Dieses Card-Layout kennt man generell immer, wenn man zum Beispiel so Registerreiterkarten hat. Bei Microsoft Windows oder auch bei KDE kennt man das. Da hat man so eine Oberfläche, irgendwie haufenweise Buttons, da hat man oben so einen Registerkartenreiter, klickt man drauf, dann ist der vorne, dann klicke ich woanders, dann ist der vorne. Sowas Ähnliches können wir hier mit dem Card-Layout programmieren. Und zwar kann ich auf einer Oberfläche mehrere Ebenen packen, die übereinander liegen, und ich habe nur die oberste Ebene sichtbar. Die allererste Ebene, wie bei so einem Stack theoretisch. Und über Methodenaufrufe können wir dann sagen, okay, jetzt bist du sichtbar und so weiter und so fort. Das heißt, es wird nicht von Hause mitgeliefert. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit der Maus, wenn man das gleich schon angucken will, rumklickern kann und dann passiert da schon was, sondern es muss über wirklich Methodenaufrufe geregelt werden. Ich muss als erstes dafür ein Card-Layout-Objekt erzeugen. New Card Layout, relativ unspannend. Ich merke mir dann die Referenz und fertig. Diese Referenz sollte man sich auch merken, weil die brauche ich später. Ich muss später diese Referenz haben, ich muss das Objekt irgendwie, muss ich drankommen, um zu sagen, welche Ebene jetzt oben liegen soll. Alternativ kann ich auch immer einen Layout Manager mit der Methode GetLayout erfragen. Aber das ist immer besser, wenn man diese Referenz auch wirklich in der Hand hat. Das ist etwas sinnvoller. Je Ebene haben wir jetzt also so einen Container, das ist auch wichtig. Das heißt, wir haben jetzt auf diesem Kartenstapel verschiedene Karten. Jede einzelne Karte ist ein Container, ein Panel, ein Window oder wie auch immer. Und jede von dieser Karten hat ein beliebiges Layout. Dann kann ich jede Ebene ganz für mich persönlich gestalten, wie ich das ganz gerne haben möchte. Das kann völlig unterschiedlich aussehen. Und dann packe ich die ganzen einzelnen Ebenen zusammen. Und zwar packe ich in den Container rein, packe dort noch den entsprechenden Layout-Manager hinzu und das Ganze mache ich mit der Methode Add. Beim Adden von diesen einzelnen Karten, von diesen einzelnen Ebenen, muss ich allerdings dabei einen String angeben, und zwar dieser String ist sozusagen ein Schlüssel, ein Key. Für jede Ebene sage ich, das ist jetzt mal wegen die Button-Ebene und das ist jetzt irgendwie meine Farbebene oder sonst was. Das heißt, ich muss einen eindeutigen Key haben, damit wir später diese Ebene auch wiederfinden können. Gucken wir uns, ups, da ist er. Das heißt, ich habe jetzt hier wiederum einen Frame. Erstmal den erzeugt, mit dem Layout fange ich nachher an. Ich erzeuge mir als erstes dann, zweites dann ein Panel, und zwar dieses Panel Card 1, das soll meine erste Karte sein. Und sage zu dieser ersten Karte, es soll ein Border Layout haben, und packe da einige Buttons hinzu. Und zwar genau 5 Stück in Norden, Süden, Osten, Westen und in der Mitte. Da habe ich diese ganzen Buttons hinzugefügt, das heißt, für mich ist jetzt persönlich diese eine Ebene erledigt. Die habe ich jetzt einfach so angeordnet. Dann habe ich die zweite Card, nehme ich auch nochmal ein Panel her. Könnte ich auch, wie gesagt, was anderes hernehmen, ich könnte auch ein Window nehmen oder wie auch immer. Dann habe ich diese zweite Ebene, Card 2, sage, dort haben wir mal ein Grid-Layout und unbedingt möchte ich hier 3 Zeilen haben. Die Spalten ist mir jetzt irgendwie egal. Füge jetzt hier entsprechend Labels hinzu. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück an der Zahl, habt ihr jetzt hier hinzugepackt. Das hier ist kein gutes Beispiel für die Programmierung. Das heißt, man sollte immer sprechende Variablen nehmen. Der Einfachheit halber habe ich mir das hier mal nicht gegönnt. Solltet ihr aber unbedingt tun. So, dann habe ich jetzt also meine zweite Karte fertig an dieser Stelle. Praktisch hier. 2 Karten sind fertig. Card 1, Card 2. Jetzt hole ich mir ein Card-Layout-Objekt. Das mache ich hier an dieser Stelle. Merkt mir das in dieser Referenz. Und erzeuge mir jetzt noch hier 2 Strings, und zwar sollen die final sein, nicht mehr veränderbar. Und dann sage ich jetzt hier einmal Labels und einmal Buttons, sollen die heißen. Passt ja ganz gut, weil ich die auch gerade da oben habe. Sag jetzt zu meinem Frame, du hast jetzt das Layout, und zwar genau dieses Layout Cards, genau dieses hier, genau das, was hier erzeugt wurde. Und sage jetzt, füge bitte hinzu, einmal Card 1 mit Button String, einmal Card 2 mit Label String. Als letztes sage ich, Pack, mach visible, fertig. Welcher liegt oben? Ist jetzt die Frage, welche Karte ist als erstes sichtbar? Eigentlich ist es ja so, dass es so ein Stapel Karten, das heißt, ich packe da erstmal die Karte 1 drauf auf den Tisch, dann packe ich die Karte 2 drauf auf den Tisch, dann ist die Karte 1 nicht mehr sichtbar. Der macht das so nicht. Der nimmt ungefähr immer grundsätzlich das Erste, was er kriegt, das Erste hier an dieser Stelle, das ist das, was für ihn sichtbar ist. Das heißt, in diesem Falle sehen wir hier die Buttons, das ist für ihn sichtbar. Hier kann ich natürlich wieder wild rumspielen, Border Layout, ne? Das heißt, entsprechend werden die angepasst in der Breite und in der Höhe. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die anderen Karten zu sehen? Ich habe also jetzt hier einmal den Button, die Buttonkarte sichtbar, weil es als erstes eingefügt werde. Ich habe hier wieder dieses Wait for Return mal eingebaut. Und es gibt die Methode Show, zeige dich. Und zwar sage ich zu dem Layout, zeige bitte vom Parent F genau die Karte, die mit dem Key Label String versehen wurde. Oder alternativ sage ich zum Card Layout, die Methode Show, zu dem Parent, wo dieses Layout drin ist, nimm mal bitte den Button String und dann nochmal wieder den Label String. Das heißt, wenn wir das hier ausführen, muss ich das hier mal wieder ein bisschen kleiner machen, haben wir jetzt hier diese Oberfläche. Wenn ich jetzt hier Return drücke, dann ist jetzt die andere Karte sichtbar und die hat jetzt hier ein Grid Layout gehabt. Und wenn ich hier nochmal Return drücke, dann ist wieder die andere sichtbar. Das heißt, ich kann über Methoden umschalten, was irgendwie dort zu sehen sein soll. So. Das heißt, wir sind ganz grob in der Lage, irgendwelche Komponenten auf so eine Oberfläche zu packen. Wir können sie ganz grob irgendwie so ein Layout gestalten. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr grob. Ich habe jetzt da hier einen ganz schnellen Ritt drüber gemacht, weil wir auch nicht mehr viele Termine haben. Das ist nicht schwer. Wirklich nicht. Das ist relativ einfach eigentlich. Genauso wie man das einfach da auch gesehen hat. New Button draufknallen, fertig. Natürlich vorher vielleicht noch Gedanken ums Layout machen. Das Interessante werden wir dann morgen kriegen. Das heißt, wir haben heute uns kurz Begriff ABT, Container und Component beschäftigt und Layout. Lasst euch nicht abschrecken vom Lesen. Lesen ist hier ganz entscheidend bei diesem GUI-Kram. Und morgen werden wir uns dann wirklich darum kümmern, wie komme ich eigentlich, wenn ich irgendwo hinklicke, zum Ereignis. Das heißt, das ABT-Event-Handling. Ich möchte ganz gerne, wenn ich auf einen Button draufklicke, dass irgendwas passiert. Ich möchte ganz gerne, wenn ich irgendwo eine Liste was auswähle, da eine Aktion mitgestartet wird und so weiter und so fort. Und das werden wir morgen machen. Das hätte heute auch nicht mehr reingepasst. Ich wünsche euch viel Spaß, schönen Feierabend und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Und bitte vergesst nicht die Evaluation, am besten gleich schon ausfüllen, damit ihr da auch dran denkt. Tschüss.